Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6 Uhr, das ist heute Morgen und das sind unsere Themen. Ein weiterer möglicher Kandidat, der Thurgauer Baudirektor Jakob Stark, soll den zweiten SVP-Bundesratssitz erobern. Neuer ägyptischer Regierungschef, der von den Militärs ernannte Kamal Gansouri, ist 78 und war schon unter Mubarak im Amt. Und Sion, Tschagajew und gewalttätige Fans. Die Schweizer Fußballliga hat große Probleme und damit viel Diskussionsstoff für ihre Generalversammlung heute. Guten Morgen. Im Studio begrüßen Sie Daniel Knoll und mit den Nachrichten Thomas Mattis.
Der Thurgauer Regierungsrat Jakob Stark ist der Bundesratskandidat der kantonalen SVP. Die Spitze der Thurgauer SVP hat den 53-jährigen Baudirektor einstimmig nominiert. Der neu gewählte Ständerat Roland Eberle sowie die Nationalräte Peter Spuler und Hans-Jörg Walter, alle aus dem Thurgau, hatten kein Interesse an einer Nominierung. Die SVP-Bundeshausfraktion entscheidet nächsten Donnerstag darüber, wen sie dem Parlament zur Wahl vorschlägt. Frankreich will mit der Schweiz kein Doppelbesteuerungsabkommen abschließen. Die französische Budgetministerin Valérie Pécresse hat das französische Nein mit den Steuergrundsätzen Frankreichs begründet. Die Vorschläge aus der Schweiz würden die Steuerpflichtigen nicht einmal dazu verpflichten, ihre Schweizer Bankkonten zu deklarieren. Frankreich wolle aber stärker gegen Steuerbetrug kämpfen. Um das gleiche Thema ging es in einem Gespräch, das Bundespräsidentin Galmiret in Paris mit dem französischen Premierminister Fillon hatte. In Ägypten hat der oberste Militärrat den Wirtschaftswissenschaftler Kamal al-Gansouri zum Ministerpräsidenten einer Übergangsregierung ernannt. Gansouri war in den 90er Jahren unter Präsident Mubarak schon einmal Regierungschef Ägyptens. Er gilt als autoritär. Den Gegnern des Militärrates auf dem Tahrirplatz ist Gansouri mit seinen 78 Jahren zudem zu alt. Heute soll es im Zentrum Kairos erneut eine Großkundgebung gegen den Militärrat geben. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit Ungarns auf Ramschniveau herabgestuft. Ungarn mache kaum Fortschritte bei der Umsetzung Reformen, habe eine hohe Staatsverschuldung und es sei unsicher, ob das Land seine Budgetziele erreiche. Gestern bewertete die Agentur Fitch die Kreditwürdigkeit Portugals noch einmal tiefer. In Belgien hat Regierungschef Leterme die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, dem Staat zu helfen, die finanziellen Probleme zu lösen. Sie sollten ihre Ersparnisse beim belgischen Staat anlegen. Belgien hat seit anderthalb Jahren nur noch eine geschäftsführende Regierung. Zudem ist die Gesamtschuld des Staates so groß wie die wirtschaftliche Leistung Belgiens in einem Jahr. Diese zwei Gründe setzen das Land an den Finanzmärkten unter Druck. Tennis. Rafael Nadal ist am Masters in London ausgeschieden. Der Spanier unterlag dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga in 3 Sätzen. Tsonga steht damit im Halbfinale wie Roger Federer, der zuvor gegen den Amerikaner Marty Fish gewonnen hatte, mit 6:1, 3:6 und 6:3. Die Börsendaten von Thomson Reuters, die amerikanischen Märkte sind wegen Thanksgiving geschlossen. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.177 Punkten, das ist ein Plus von 0,2%. Der Dollar wird zu 92,26 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 22,76 bzw. zu einem Dollar 33,10. Das Wetter heute Freitag. Im Norden vielerorts Nebel, Auflösung, außerhalb des Nebels in der ganzen Schweiz sonnig. Im Norden 5 und im Süden 11 Grad.
Informiert in den Freitag, das ist heute Morgen. Die SVP hat einen weiteren möglichen Bundesratskandidaten. Die Thurgauer SVP hat am Abend Regierungsrat Jakob Stark nominiert. Die SVP-Bundesfraktion kann nun aus 3 offiziell Nominierten wählen. Neben Jakob Stark wollen auch der Waadtländer Nationalrat Guy Parmelin und der Schaffhauser Ständerat Hannes Germann für die SVP einen zweiten Bundesratssitz ergattern. Ostschweiz-Korrespondent Silvio Lichti über Jakob Stark.
Jakob Stark ist ein typischer Vertreter der gemäßigten Thurgauer SVP. Er gilt als konsensorientiert und ist in der Bevölkerung beliebt. Der gelernte Historiker hat eine klassische Politkarriere hinter sich. Gemeindeamann, Kantonsrat und heute Regierungsrat. Ehrgeizig ist der Jakob Stark. Aber jetzt gehe es um etwas anderes, versichert er.
Das Entscheidende ist, dass die Fraktion eine größere Auswahl hat, dass man aus verschiedensten Kantonen sieht, wie die SVP Köpfe hat, und bin dann überzeugt, dass die SVP so ihre Chancen auf diesen zweiten Sitz ganz klar verbessern kann.
Die Nomination von Jakob Stark ist keine große Überraschung. Die beiden aussichtsreichsten Thurgauer Kandidaten, Peter Spuhler und Neoständerat Roland Eberle, haben schon in den letzten Wochen klargemacht, dass sie nicht in den Bundesrat wollen. Stark sei aber keinesfalls zweite Wahl, versichert Walter Marti, der Thurgauer SVP-Präsident.
Nein, das dürfen wir ja gar nicht so sehen. Also Roland Eberle wollte gar nicht. Er hat das schon lange gesagt, dass er nicht kandidieren will. Und das muss man respektieren, das respektiert auch die Partei. Und ich habe auch immer kommuniziert, wir haben viele fähige Leute und ich habe die immer aufgezählt, da war Köbi Stark immer dabei.
Ein Nachteil hat Jakob Stark. Außerhalb des Kantons Thurgau ist er wenig bekannt. Ihm fehlt das Netzwerk in Bern und das könnte zum Stolperstein werden.
Die SVP-Bundeshausfraktion entscheidet am nächsten Donnerstag, mit wem sie die Bundesratswahl bestreiten wird. Ob die SVP Anspruch auf einen zweiten Bundesratssitz hat, bleibt umstritten. Dass der SP zwei Sitze zustehen, ist dagegen unbestritten. Die Sozialdemokraten können also nach außen hin ruhig in diese Bundesratswahl gehen. Aber wenn heute Abend die SP-Bundeshausfraktion entscheidet, mit wem sie am 14. Dezember zur Nachfolge von Micheline Galmiret antreten wird, dann ist das parteiintern eine heikle Entscheidung. Inlandredaktorin Monika Zumbrum.
Die Kandidatur der Tessiner Nationalrätin Marina Garoppio bringt die SP in ein Dilemma. Das Tessin ist seit über 10 Jahren nicht mehr im Bundesrat vertreten und fühlt sich von Bundesbern zudem chronisch vernachlässigt. Auf der anderen Seite ist die Romandie eine SP-Hochburg. Für die Westschweizer Genossen ist es unmöglich, keinen Bundesrat zu stellen. Die Lösung des Dilemmas wäre ein Dreierticket mit den beiden höchst aussichtsreichen Kandidaten Alain Berset, Freiburger Ständerat, mit dem Waadtländer Regierungsrat Pierre-Yves Maillard sowie der Tessiner Nationalrätin Marina Garoppio. Politologe Andreas Lattner empfiehlt der SP ein Dreierticket.
Es wäre eine gewisse Offenheit, die von der Partei signalisiert würde. Sie steht hinter allen drei Ansprüchen und will nicht vorselektionieren.
Die SP könnte so einen Streit zwischen den Romans und den Tessinen vermeiden und wäre mit einer breiten Kandidatenauswahl je nach Wahlverlauf flexibler. Politologe Michael Herrmann wiederum rät zu einem Zweierticket. Auch zwei Kandidaturen stellten eine Auswahl dar und gleichzeitig behalte die Partei das Steuer in der Hand.
Es wäre auch ein bisschen erstaunlich, wenn die SP sich nicht auf ein Zweierticket durchringen können, wenn sie nicht selber nicht sagen will, wen sie jetzt wirklich will. Weil wenn es ein Dreierticket ist, dann macht man wirklich eine sehr große Auswahlsendung und man gibt die Macht der Bundesversammlung.
Bei der Nomination heute Abend muss die Bundeshausfraktion der SP also nicht nur über Namen entscheiden, sondern auch darüber, was sie höher gewichtet. Den Frieden innerhalb der Partei oder wie eng sie die Fäden bei der Wahl des eigenen Bundesratssitzes in der Hand halten will.
Mehr über die Bundesratswahl erfahren Sie online in unserem Bundesratswahldossier unter drs.ch. Das wird die Demonstranten in Ägypten kaum erfreuen. Nach dem Rücktritt der Regierung von Essam Sharaf hat der Militärrat bereits einen neuen Regierungschef bestimmt. Kamal al-Ghansouri heißt er. Und er ist kein Unbekannter. Er diente schon unter Hosni Mubarak als Minister und Ministerpräsident. Irene Meyer.
Die Demonstranten auf dem Tahrirplatz verlangen eine Regierung der nationalen Rettung, die Macht hat und die nicht vom Militärrat gesteuert wird. Eine von den Generälen unabhängige Persönlichkeit sollte diese Regierung führen, wie zum Beispiel der Friedensnobelpreisträger Mohamed El-Baradei. Doch nun beauftragt der Militärrat mit dem 78-jährigen Kamal al-Ghansouri einen Politiker, der schon als Premier und Minister dem Mubarak-Regime gedient hatte, ähnlich wie der unterdessen zurückgetretene Ministerpräsident Essam Sharaf. Ghansouri soll die neue Regierung noch vor dem kommenden Montag bilden, denn dann sollen die Parlamentswahlen stattfinden. Und zwar unter allen Umständen, sagte gestern der Militärrat. Die Demonstranten im Stadtzentrum Kairos und in anderen Städten im Land wird dies alles nicht beruhigen, im Gegenteil. Für heute rufen sie erneut zu einer Großkundgebung auf, unter dem Motto «Freitag der letzten Chance». Nach wie vor verlangen sie den Rücktritt des Militärrates.
Mit dem Sparprogramm der portugiesischen Regierung scheint niemand so richtig zufrieden zu sein. Denn dem Sparkurs zum Trotz, die Ratingagentur Fitch hat die Staatsanleihen von Portugal weiter herabgestuft auf Ramschniveau. Und gleichzeitig erlebte das Land gestern den größten Generalstreik seiner Geschichte. Wie sah dieser Protest gegen das Sparprogramm genau aus? Das hat Matthias Heim von Thomas Fischer wissen wollen. Er ist Korrespondent der NZZ in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon.
Neu war bei diesem Streik, dass die Protestler nicht einfach zu Hause blieben. Die Gewerkschaften haben landesweit zu mehr als 30 Demonstrationen aufgerufen. In Lissabon gab es außerdem eine Demonstration von Entrüsteten. Ende dieser Demonstration gab es vor dem Parlament einige Handgreiflichkeiten zwischen Protestlern und Polizei, was nicht richtig zur Tradition im Land passt. Ja, und am Morgen gab es in Lissabon 3 Anschläge auf Steuerämter in Lissabon, 2 davon mit Molotow-Cocktails. Dabei entstand zum Glück aber nur Sachschaden. Möglicherweise waren Anarchisten für diese Anschläge verantwortlich. Das müsste noch geklärt werden.
Jetzt eben diese Handgreiflichkeiten vor dem Parlament und diese Anschläge gegen staatliche Institutionen. Sind das jetzt erste Anzeichen dafür, dass das Sparen wirklich an die Substanz der Menschen geht?
Ich denke, wenn Sparen an die Substanz geht, dann äußert sich das nicht in erster Linie durch Anschläge. Also diese Anschläge, das waren zunächst einmal einzelne Akte. Ich denke, diejenigen, die am meisten leiden, tragen ihren Protest eher still mit sich herum, machen eher die Faust in der Tasche. Insgesamt steht aber immer wieder die Frage, wie lange hält in Portugal der soziale Frieden, denn Portugal hat ein verlorenes Jahrzehnt hinter sich, immer neue Einschnitte, immer neue Zuspitzungen der sozialen Lage, immer neue Erhöhungen der Steuerlast und die Geduld der Leute könnte vielleicht nicht ewig halten.
Dieses Sparprogramm auf der einen Seite wird eben von der Bevölkerung stark kritisiert, deshalb auch dieser Generalstreik. Auf der anderen Seite findet ja die Ratingagentur Fitch lobende Worte dafür, obschon sie Portugal gleichzeitig herabstuft. Weshalb dieses Lob von Fitch an diesem Sportprogramm?
Also Lob und Herabstufung, das scheint auf den ersten Blick nur schwer zusammenzupassen. Wie mir ein Analytiker sagte, könnte die Herabstufung mit harten Fakten zu erklären sein und der Lob mit guten Absichten, die aber noch zum Erfolg führen müssen. Fitch begründet die Herabstufung mit fiskalen Ungleichgewichten, mit einer starken Verschuldung in allen Sektoren und auch mit schlechten makroökonomischen Aussichten. Fitch erwartet, so heißt es in der Note, dass die Regierung ihre Sparziele in diesem und im nächsten Jahr erreicht. Ob diese Rechnung der Regierung aufgeht, muss sich aber erst erweisen. Außerdem ist die Logik der Ratingagenturen ja oft sehr schwer nachvollziehbar. Und ganz nebenbei, Vertreter der Gewerkschaften haben die Herabstufung des Landes durch Fitch genüsslich aufgegriffen und diese Herabstufung genommen als Beleg dafür, dass die Regierung mit ihrem Sparkurs die Probleme des Landes nicht löst.
Thomas Fischer ist Portugal-Korrespondent der NZZ. Der Schweizer Liga-Fußball macht in letzter Zeit vor allem negativ von sich reden. Der FC Sion streitet sich mit der halben Fußballwelt. Neuchâtel Xamax versinkt immer mehr im Chaos um Clubbesitzer Bulat Chagaev. Und auch die Fans sorgen immer wieder für negative Schlagzeilen. Wie soll man sich aus dieser Misere befreien? Darüber wird heute wohl an der Generalversammlung der Liga diskutiert werden. Reto Held.
Unbefriedigend an der jetzigen Situation ist für die Swiss Football League vor allem, dass sie kaum handeln kann. Im Fall Sion muss die Liga warten. Warten, ob Sion die Niederlage vor dem Walliser Kantonsgericht akzeptiert oder den Fall weiterzieht. Warten auf die Urteile des Internationalen Sportgerichtshofs. Besser sieht es im Fall Xamax aus. Dort will die Liga eine neue Regel im Lizenzierungsverfahren einführen. Wenn ein Club einen neuen Besitzer bekommt, soll dieser eine Lizenz beantragen müssen, auch wenn der Club die Lizenz für diese Saison bereits erhalten hat. Damit soll verhindert werden, dass sich Fälle wiederholen, wie im Moment gerade bei Xamax, wo ein Mann einen Club übernimmt, ohne finanzielle Garantien liefern zu müssen. Aber auch im Xamax-Fall gilt, für die laufende Saison sind der Liga die Hände gebunden und sie hofft gar, dass die Neuenburger mindestens bis Ende Jahr überleben. Und auch die Problematik um Fackeln und Knallkörper im Stadion ist kaum zu lösen. Dass Fans Pyros ins Stadion bringen, ist nicht zu verhindern. Spiele deshalb abzubrechen, ist unrealistisch, weil damit die Fans in eine unglaubliche Machtposition kämen. Ursprünglich war das Ziel der GV, unter anderem mit der Wahl eines neuen Präsidenten, wieder handlungsfähig zu werden, was bei diesen drei Baustellen allerdings mindestens sehr schwierig wird.
Heute Morgen, Redaktion Erich Wyss, Moderation Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.